Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, dem 15. November 2025 mit vielen interessanten Themen und Akzenten. Und ich wage die kühne Behauptung, aber sie stimmt, dass sie diese Themenvielfalt und auch diese Ungezwungenheit im Umgang mit dem, was man in Deutschland als tabuisiert betrachten könnte, dass sie das nirgendwo sonst finden. Auch die Meinungsvielfalt, die unterschiedlichen Sichtweisen, auch die zum Teil überhaupt nicht politische Form der Berichterstattung, dass wir ins menschlich allzu menschliche einsteigen, ist eben nicht alles nur eine Frage der Politik und was einer denkt und was er dagegen denkt und ob du rot oder schwarz oder grün oder blau oder was auch immer bist. Das ist nicht das allein selig machende Kriterium unseres Journalismus. Wir bemühen uns seit über 90 Jahren rüstig und neugierig zu bleiben und hoffentlich empfinden Sie das als Leser auch so, um dann eben, was mich besonders freuen würde, vom Leser zum Abonnenten sich zu transformieren, zu mutieren. Die Transformation, die Mutation vom Leser zum Abonnenten, das ist natürlich mein Ziel und ich setze alles daran, Sie auch mit dieser Sendung ein bisschen zu inspirieren. Was ist die Titelgeschichte, was ist der Titelseitenauftritt dieser Weltwoche? Großes Gespräch von meinem Kollegen Urs Gehriger mit dem Vater von Lady Gaga über die Entwicklungen in New York. Lady Gaga, ich meine, man könnte jetzt hier etwas flapsig sozusagen den Namen als Programm oder als richtungsgebendes Motto der Aussagen empfinden. Das ist es natürlich nicht. Joe Germanotta oder Germanotta ist ein Gastrounternehmer, sehr erfolgreich, und seine Tochter Lady Gaga, Künstlername, hat gewaltige Akzente gesetzt. Sie ist jetzt auch in den Nachrichten mit einem Interview, glaube ich, das sie irgendwo gegeben hat, mit der Stoßrichtung. Ja, es sei da für sie eine sehr, sehr anstrengende Zeit gewesen. Alle hätten versucht, mit ihr Geschäfte zu machen und so weiter. Auf jeden Fall haben wir mit diesem New Yorker Gastrounternehmer, einem legendären Gastrounternehmer, gesprochen. Wie ist da dieses Wahlergebnis einzustufen? Mamdani, New York, die Gangs of New York, die Kampfzone, die politische Kampfzone New York. Und es ist interessant, was dieser New Yorker hier zu berichten hat. Trump ist sensationell, Mamdani killt New York. Dies ist die Auffassung des legendären Gastrounternehmers Joe Germanotta im Gespräch mit Urs Gehriger. Brüssels Gorbatschow, Mario Draghis Perestroika wird die EU nicht retten. Václav Klaus, der eminente liberale Ökonom, tschechischer Staatsmann, Ministerpräsident, Präsident des Landes gewesen, publizistisch und auch vortragsrednerisch nach wie vor sehr präsent. Und ich bin stolz, dass Václav Klaus auch ein regelmäßiger, nicht nur Leser und Abonnent der Weltwoche ist, sondern auch ein Autor von Artikeln, Einschätzungen, auch gern gesehener Interviewgast, denn er ist ein Leuchtturm des liberalen Konservativismus oder des konservativen Liberalismus und er ist eben ein klassischer Liberaler. Nicht das, was heute unter Liberalismus überall verstanden wird, ist ja zu einem Wieselwort geworden. Jeder schminkt sich das an und auch das Gegenteil wird heute als Liberalismus verkauft. Aber dieses urfreiheitliche, freisinnige Denken verkörpert sich in diesem auch großen Widerstandskämpfer gegen den Sozialismus bis heute verbunden mit elektrisierender Klarsicht. Und was er hier darstellt, ist im Grunde ein Plädoyer für eine fundamentale Neuausrichtung der Europäischen Union. Der sagt, zwar kritisiert der frühere EZB, also Europäische Zentralbankchef Draghi, Missstände, die Verbürokratisierung der Europäischen Union. Aber das, was er macht, was er vorschlägt an Rezepten, Vergemeinschaftung der Schulden etwa, das ist Gorbatschow, das ist das Gorbatschow-Syndrom, die Aufrechterhaltung des Abgestorbenen. Und die EU brauche ganz andere Ausrichtungen. Die EU müsse wieder aufs Fundament der erfolgreichen europäischen Werte gestellt werden. freie Märkte, Vielfalt und Wettbewerb. Und das ist ja auch das Problem jetzt in Deutschland mit diesen Haushaltsentwürfen, mit diesen Sondervermögen. Man hat einfach den Eindruck, dass da geradezu getrickst wird, Haushalttricks. Man versucht, Löcher zu stopfen, schafft Sondervermögen, ein Gaunerwort schlechthin. Das sind einfach Schulden. Die kommenden Generationen werden als Kreditkarte missbraucht, um den Lebensstil über den eigenen Verhältnissen heute fremd zu finanzieren. Das ist die Haushaltspolitik. Wir sprechen darüber auch in dieser Ausgabe. Und ein sehr schöner Kontrast zu dem, wie man es eigentlich machen sollte, ist in der Weltwoche im Aufsatz von Václav Klaus zu besichtigen. Dann direkte Demokratie, das Gebot der Stunde. Mein großes Gespräch mit Professorin Gertrude Lübe-Wolf in Bielefeld. Wieso habe ich jetzt so lange gebraucht, um Bielefeld zu sagen? Ich habe da einen Freudschen, eine Fehlschaltung im Hirn. Ich komme immer auf Hildesheim, wenn ich Bielefeld sagen will. Entschuldigen Sie bitte, das ist eine Deformation Swiss, das ist mein verstellter Blick. Ich musste mich jetzt zweimal innerlich sozusagen korrigieren und nach dem richtigen Wort suchen. Wir reden von Bielefeld, Uni Bielefeld, der Vater von Gertrude Lübe-Wolf, Hermann Lübe, der bedeutende Philosoph, übrigens unser philosophischer Lehrer hier an der Universität Zürich mit großen Hinterlassenschaften und maßgeblichen Prägungen für sehr, sehr viele interessante Schweizer, will ich mal sagen. Ich zähle mich jetzt auch zu den im erweiterten Sinne nicht ganz uninteressanten Schweizern in aller Bescheidenheit, aber das ist nicht der Punkt hier. Nein, Hermann Lübe, ein wirklich bedeutender philosophischer Lehrer, ein Denklehrer, ein Ausbildner des Geistes gewissermaßen. Er hat diese Uni Bielefeld noch mitgegründet und ja, als Bildungspolitiker in der Bundesrepublik SPD großen Einfluss genommen. Für mich auch ein klassischer Liberaler. Und seine Tochter hat vielleicht aus diesem Familienverständnis der Lübes das bodenständige, vernünftige Denken eingepflanzt bekommen, auch die Fähigkeit, eine andere Sicht einzunehmen bei gleichzeitiger Einbettung ins deutsche Establishment. Frau Lübe-Wolf, über viele Jahrzehnte war sie Professorin für öffentliches Recht in Bielefeld. Sie gehörte dem obersten deutschen Gerichtshof an, dem Verfassungsgericht in Karlsruhe, und hat ein Buch geschrieben über direkte Demokratie. Und darüber sprechen wir, auch über Demokratiedefizite heute in der Bundesrepublik, über das sich weit verbreitende und sich ausbreitende Gefühl der Abgehobenheit der politischen Klasse und was man dagegen tun kann. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, und so steht das auch im Interview da, dann ist das ein Plädoyer für die direkte Demokratie, um auch die repräsentative Demokratie zu retten. Und ein Begriff, den Frau Lübe hier geschärft hat und auch erfunden hat, oder zumindest in dieser Prominenz nach vorne bringt, ist der Begriff der Demophobie, die Angst vor dem Bürger. Und darüber schreibt sie auch in ihrem Buch, in unserem Interview redet sie darüber, auch über die gängigen landläufigen Gegenargumente, Vorurteile, die gegenüber der direkten Demokratie in Anschlag gebracht werden. Etwas ist wichtig, und das ist ja die Grundbotschaft unserer Sendung. Die Politik ist so wichtig, als dass man sie den Politikern und den Parteien überlassen kann. In Deutschland haben sie einen übermächtigen Parteienstaat. Das hat auch mit der Genese, mit der ganzen Entstehung der Bundesrepublik zu tun. Und sie haben heute ein demokratisch begründetes Unbehagen an dieser Abgehobenheit. Und die AfD, das ist meine These, ist Ausdruck dieses Unbehagens. Es ist ein doppeltes Unbehagen. Einerseits die Abgehobenheit der klassischen Parteien, zum anderen aber auch die Linksverlagerung, die im bürgerlichen Milieu stattgefunden hat in den Merkel-Jahren. Man ist da im Schlafwagen an die Macht gekommen. Merkels Strategie war, die Grünen, deren Programm zu übernehmen, das Programm der Linken, Atomausstieg und Migration. Und so konnte sie die CDU an der Macht halten, mit großem Erfolg, sozusagen alternativlos, parteiübergreifend, ideologieübergreifend. Und das war erfolgreich während 16 Jahren. Aber sie hat dadurch eben die Bundesrepublik auch einer echten Opposition beraubt, weil sie die CDU so weit nach links geführt hat, dass rechts dann eine Lücke entstanden ist. Und in die ist dann im Sinne des ökologischen Gleichgewichts die AfD gestoßen. Kurioserweise wird das in Deutschland vor allem von den Parteien, denen die AfD Wähler und Stimmen wegnimmt, Prozente, Macht wegnimmt, Einfluss wegnimmt, Aufmerksamkeit, Kamerazeit etc., Einschaltquote, diese Parteien werten das dann als Anschlag auf die Demokratie. Dabei ist die Entstehung und auch das Wachstum der AfD ein zutiefst demokratisches Phänomen. Und eigentlich müssten die Deutschen stolz darauf sein, dass ihre Demokratie eben so solide ist, dass sie auch diese Eigenkorrekturmechanismen erlaubt, dass eben nicht alles immer nur von oben kommen muss, aus dem etablierten Parteienapparat, sondern wenn eben eine Partei, eine wichtige Partei, eine staatstragende, staatsbegründende Partei mit einer Langzeitkanzlerin, wenn die sozusagen im Überschwang der Macht aufgehört haben, eine Partei zu sein, nämlich Partei zu ergreifen für etwas und nicht für etwas anderes, wenn man für alles Partei ergreift, dann bist du am Schluss eben nichts mehr, bist du keine Partei mehr und keine Partei kann alles verkörpern. Man driftete nach links und jetzt kommt im Sinne der ausgleichenden politischen Balance, kommt da etwas von rechts und dem muss man sich stellen, argumentativ. Das muss man widerlegen, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Oder wenn gute Vorschläge kommen, muss man sie aufnehmen, muss man sie umsetzen. Und damit bekundet man heute Mühe und produziert dadurch natürlich durch Brandmauern, Ächtung und so weiter jenes Unmutsgefühl, das sich in Deutschland eben auch manifestiert, was ich ja auch gesehen habe in den Vorträgen. Leverkusen mittlerweile auch ausverkauft, aber Sie können es ja probieren, weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag, Leverkusen, mein Vortrag da nächste Woche. Ich freue mich sehr, nachher geht es nach Erfurt und dann bin ich länger auf Auslandreise. Shakespeare-Mime, Affärenmonster, Wolfram Knorr würdigt Richard Burton und Sarah Pines mit einer Gesellschaftsgeschichte. Frauen über 40 haben besseren Sex. Was sind Themen noch im Blatt, die jetzt nicht auf dem Cover angeteasert wurden? Sicherlich wichtig, diese Geheimdienstinitiative von Ursula von der Leyen. Ich habe Václav Klaus erwähnt, er sagt, die EU muss dezentraler werden, die EU muss wieder Vielfalt nach vorne bringen. Der Nationalstaat braucht mehr Luft zum Atmen, man kann nicht alles über den gleichen Leisten scheren. Diese Unifizierungstendenzen, wie er sagt, das ist Gift für die europäische Wirtschaft, für unseren Wohlstand, letztlich für die Lebensqualität und die ganze politische Gesundheit unseres Kontinents, diese Monokultur, die sich da aufzurichten droht oder die man eben versucht aufzurichten. Und jetzt eben die jüngste Initiative der Chefin da geht wieder in die ganz falsche Richtung. Sie versucht eben die Macht der Geheimdienste zu bündeln, sich da sozusagen als Überorganisation auf die nationalen Geheimdienste zu setzen. Und man benutzt natürlich jetzt auch diese Narrative, diese Paranoia-Politik im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, um die EU machtmäßig, geheimdienstmäßig aufzurüsten. Und das sind gefährliche Fragen aus liberaler, aus freiheitlicher Sicht. Da muss man Gegensteuer geben und sagen, nein, das ist der falsche Weg. Wir brauchen nicht mehr Zentralismus. Wir brauchen weniger EU ist mehr Europa. Weniger EU ist mehr Europa. Und wir brauchen da nicht diese zentralstaatliche Verdichtung, sondern wieder mehr Freiraum, mehr Spielraum, mehr Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten. Das ist ja auch der Impuls, der aus dem Osten kommt. Dann Berlin-Bundestag, unsere Bundestagskolumne, die konzentriert sich auf das Thema, das ich schon kurz gestreift habe, diese Haushaltsjongliereien, diese Schulden-Himalayas, die da aufgetürmt werden, die kommenden Generationen als Kreditkarte für die heutigen, die über ihre Verhältnisse leben, eine auch unanständige Politik, um mal jetzt diese moralisierende Betrachtungsweise mal zu verwenden. Das ist der falsche Weg, mit Sondervermögen Löcher zu stopfen, Sondervermögen die man ja schon mit einem ziemlich windschiefen Manöver noch mit dem alten Bundestag gewissermaßen da herbeigezaubert hat, Geld, das man nicht hat, das man versprochen hat in Investitionen, in Zukunftsinvestitionen hineinzukonzentrieren, hineinzuverlagern. Aber jetzt macht man das nur, um im Grunde die entsprechenden Ansprüche und da eben diese Begehrlichkeiten zu decken, Löcher zu stopfen. Kurt Zimmermann, unser Medienkolumnist, vergleicht BBC und ZDF. Die ZDF mit ihrer Hamas-Affäre, die BBC mit diesen Fake News über Trump. Dann Philipp Gut schreibt über die schreckliche Alltäglichkeit der Brandmauer und der Diskriminierung der AfD, was das bedeutet. Also wenn Sie in der AfD sind, wenn Sie prominentes Mitglied sind, dann werden Sie richtig gehend schikaniert, dann werden Sie geschurigelt, dann werden Sie ausgegrenzt. Also die schreckliche Alltäglichkeit der Ausgrenzung, der Stigmatisierung, auch der Verleumdung, und das ist dann nicht nur der Politiker oder die Politikerin, die sich da für diese Partei engagiert. Das betrifft dann die Familie, die Kinder werden in den Kindergärten gemobbt, dein Auto wird abgefackelt, unter Umständen verlierst du den Job, kein Bankkonto mehr, auch bei den Wohnungen ist man da plötzlich restriktiv. Diese Phänomene, was es eigentlich bedeutet, heute in Deutschland, ziemlich erschreckend für mich, das zu lesen, AfD-Mitglied zu sein und wie das auch gerechtfertigt wird, überhaupt nicht hinterfragt, überhaupt nicht kritisiert in den Medien, das ist das Thema von Philipp Gut. Und dann natürlich die weiteren Themen, Sachsenland, Rebellenland, die Würdigung der Sachsen durch Joachim Köhler, unseren Autor, seit Neuerem dabei, ich schätze ihn sehr, hat über Habermas schon geschrieben in der Weltwoche, jetzt ehemaliger Sternautor, jetzt ist er da mit Sachsenland, Rebellenland, Friedrich Nietzsche, dann haben wir Wagner ist dabei und andere ganz prononcierte, nicht zuletzt Martin Luther, auch ein großer Rebell aus Sachsen. Das sind die Themen und vieles mehr. Die Weltwoche Deutschland fokussiert etwas auf die Themen, die Sie vielleicht innerhalb des Rheins interessieren können. Ich freue mich, abonnieren Sie die Weltwoche. Wir sind Woche für Woche für Sie da, immer wieder erkundend neue Horizonte, neue Galaxien, immer wieder dorthin gehen, wo man nicht schon gewesen ist. Unkonventionell, auch Gegensteuer, keine ideologische Gleichförmigkeit, keine Monokultur. Die Weltwoche, Achtung, Lesen auf eigene Gefahr, ist geeignet, Ihre Vorurteile zu erschüttern und Ihr Weltbild etwas ins Wanken zu bringen, hoffentlich produktiv. Ich danke Ihnen für alles, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und melde mich ab. Fürs Erste wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.